Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Queens and Sons of Dentistry. Heute hat dein Gastgeber Daniel Urbart etwas ganz Aufregendes für dich vorbereitet.
Crimes of Dentistry. Die neue Sonderserie im Queens and Sons of Dentistry Podcast geht in die zweite Folge. Für den Anfang habe ich hier gleich mal eine kleine Triggerwarnung für euch. Heute wird es nämlich auch hier ein bisschen sehr blutig. Der Fall heute ist eine Tat wieder aus der Zahnarztpraxis. Und bevor ich sage, worum es geht, möchte ich lieber meinen Gast hier begrüßen, den legendären Podcast Miguel. Moin, amigo, was geht?
Moin, ich würde ja meinen Hut ziehen, aber ich habe keinen.
Ja, die Stimmung ist hier einfach viel zu gut so für Gewaltverbrechen und so.
Ne? Ja, ist mir auch aufgefallen.
Müssten wir das ernster aufziehen? Wie siehst du das?
Okay, Miene.
Ja, für alle, die das hier noch nicht kennen, Miguel und ich haben beide ein True Crime Podcast Projekt am Laufen. Miguel auf dem Dentalwelt Podcast und ich hier im Rahmen des Queens und Sons of Dentistry Podcast. Eine Folge haben wir schon gemacht. Es gibt auch immer so kleine Snippets in den einzelnen Podcast-Episoden seit Januar hier. Und die erste Folge in meiner Show hier war eine Wahr-oder-Gelogen-Geschichte. Da gab es zwei Fälle aus der Zahnarztpraxis und ihr durftet raten, welcher echt und welcher gelogen war. Miguel, weißt du noch, wie du abgeschnitten hast?
50-50.
50-50, ne? Ja, aber die Fälle waren auch ziemlich gut, also da.
Ja, muss ich jetzt sagen. War echt cool. Also ey, super gut recherchiert und einfach so krasse Fälle, die auch so einen so einen Instrumentenbezug haben, wo du dich auch auskennst. Deshalb habe ich gedacht, beide sind richtig, ob ich richtig lag oder nicht. Hört es euch einfach mal an.
Ja, es ging halt auch nicht einfach nur um Gewalt, sondern das waren wirklich Sachen, die hatten einen Hintergrund und sind absolut irgendwie auch nachvollziehbar, ne? Aber Miguel, heute geht es um was ganz anderes. Meine Frage an dich, kennst du jemanden, der ein Maschinengewehr hat?
Ja.
Ist das jemand aus dem dentalen Umfeld?
Nein.
Okay. Ist das ein Soldat oder Polizist oder privat zu Hause?
Privat, ja. Sportschütze und Jäger, ne?
Sportschütze und Jäger. Das bringt uns direkt in die Spur hier. Ich kenne auch jemanden in Baden-Württemberg, der hat nicht nur ein Maschinengewehr zu Hause, der hat einen Schießstand im Keller. Ja, ist ein extrem sportlicher, ist auch ein Zahnarzt, wie gesagt. Und der hat einen Schießstand im Keller mit so einer ganz modernen Kameratechnik. Und zu ihm kommt die GSG 9 aus der Umgebung, um so Geiselszenarien und so zu üben.
Ist das jetzt schon, muss ich jetzt raten, das stimmt oder ist das
nee, wirklich nee, so? Das ist wirklich wahr und das hat auch mit dem Fall noch nichts zu tun, aber ich will diesen Gedanken des Maschinengewehrs so, dass man zu Hause in der Ecke stehen hat, einfach mal so platzieren und da kenne ich halt auch jemanden, ne? Mhm. Mord in der Zahnarztpraxis nenne ich den heutigen Fall und starten wir mal mit der Tat. Also ein Zahnarzt erschießt drei Menschen mit einem Maschinengewehr. Beziehungsweise zwei mit einem Maschinengewehr und einen mit einer Handfeuerwaffe. Und zwar am selben Tag. Das Ganze findet am Vormittag des 19.05.2021 statt. Der 48-jährige Zahnarzt, Henrik J. heißt er, glaube ich, erschießt im Eingang einer Doppelhaushälfte in einem Ort namens Dänischenhagen, das ist bei Kiel, seine zu dem Zeitpunkt von ihm getrennt lebende Ehefrau und ihren neuen Bekannten. Die hat ihm da gerade, also ihren neuen Bekannten da irgendwie begrüßt und aus einem Grund, den wir später noch erläutern, trifft er die da und mäht die dann mit 48 Schüssen aus seinem Maschinengewehr nieder. Die sind früher schon tot, aber er ballert da weiterhin rein. Was mir aufgefallen ist, 48 Jahre, 48 Schüsse. Glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang?
Ja, wenn du das jetzt schon so fragst, würde ich sagen, für jedes Jahr ein Schuss, ne? Aber so ein Maschinengewehr, das feuert ja auch automatisch. Deshalb frage ich mich, wie hat er das abgezählt oder hat er genug Kugeln drin gehabt? Die halt nur also, 48 Kugeln.
Genau, weiß man nicht. Also ich würde jetzt, also das aber spekuliert. Also da habe ich auch nichts zu gefunden, aber ich glaube, es ist ein reiner Zufall. Vielleicht hat so ein Maschinengewehr auch 48 Kugeln im Magazin. Keine Ahnung. Also,
und aus Gewehren, denke ich, und aus Magazin, ne?
Ja, der hat auf jeden Fall richtig abgelunzt. Und kurze Zeit später wird noch ein weiteres Opfer gefunden. Das ist ein Mann, der mit 5 Schüssen ins Gesicht niedergeschossen wird. Aber mit einer Handfeuerwaffe, nicht mit dem Maschinengewehr. Es stellt sich heraus, dass das ein Bekannter des ehemaligen Paares ist. Der ist vom Beruf Elektriker. Und dieser Zahnarzt macht ihn dafür verantwortlich, dass die Ehe von ihm und seiner Ex halt dort zu Bruch gegangen ist. Und deswegen will er sich halt rächen und erschießt sie dann alle. Ist das so eine Geschichte, die in deinem Leben täglich passiert oder auch schon mal sowas Ähnliches gehört aus seiner Nachbarschaft oder so?
Also ich bin froh, dass ich es nicht gehört habe, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas passiert, weil es gibt nichts, was nicht passiert. Aber ich bin froh, dass sowas in meinem näheren Umfeld noch nicht passiert ist, aber schon krass.
Ja, und das ist auch nicht lange her, das war 2021 und zwar in Kiel. Und achso, diese Folge ist übrigens kein wahr oder gelogen, also das ist alles wahr hier. Ne? Es stellte sich heraus, dass der Täter, also der Zahnarzt, eine Affäre mit seiner Helferin hatte. Assistenz, sagt man heute. Und also aus verschiedenen Ecken des Gerichtsprozesses gehört, dass der Mann schon als gewaltbereit galt. Und er hat auch schon mal zugelangt bei seiner Frau, hat auch mal bei einem Streit, den die hatten, schon mal so die Badezimmertür eingetreten und solche Sachen gemacht.
Ist keine Empfehlung.
Nee, also absolut nicht. Also geht überhaupt nicht. Das dritte Opfer, also der Elektriker, der hatte übrigens der Ex-Partnerin, also der Frau, die erschossen wurde, von dieser Affäre erzählt, die der Zahnarzt mit seiner Assistentin hatte.
Mhm.
Und daraufhin wollte, also das hat dann halt zu diesem Scheitern der Ehe geführt. Also da das häusliche Gewalt war eines für die, aber als der auch noch eine Affäre mit der Assistenz hat, hat es gar nicht mehr für sie hingehauen und dann hat sie halt sich da scheiden lassen wollen. Und deswegen ist dieser Zahnarzt halt sauer auf den gemeinsamen Freund, den Elektriker, weil der halt seiner Ex von dieser Affäre berichtet hat. So, das hat ihn dazu bewogen, halt den auch noch mit zu erschießen. Ne? Das
ist mit der Handfeuerwaffe.
Ja, also er gibt dem die Verantwortung, wo wir ja hier beim Thema sind, wir beschäftigen uns ja gerade mit Verantwortung. Er gibt die Verantwortung für die gescheiterte Ehe, trotz der Dinge, die er getan hat, ab und er schießt deswegen jemanden. Also
vor allem, wenn wir beim Thema Verantwortung sind, er hat jetzt quasi auch Verantwortung dafür übernommen, dass er jemanden das Leben genommen hat. Ne? Also würde mich dann interessieren, wie ist der Fall später ausgegangen? Aber das wirst du wahrscheinlich noch erzählen. Und ob er dafür auch die Verantwortung übernimmt.
Da kommen wir in der Tat noch drauf zu sprechen. Beim Gerichtsprozess hatten sie 4 Zeugen geladen, die halt, das war einmal nochmal ein Bekannter von denen, dann ein Freund, von dem ungeklärt ist, ob er ihm bei der Tat geholfen hat. Und wir gehen jetzt erstmal zu dem rüber. Dieser Freund hat noch gesagt, dass der Täter hochverschuldet gewesen sei. Also die Praxis hat er nicht in Gang bekommen. Und dann die Frau, die war für ihn so der Hieb- und Angelpunkt in seinem Leben, hat er gesagt. Und als die Ehe da auseinanderging, da hatte er irgendwie nichts mehr, woran er sich da letztendlich festhalten konnte. Interessanter Fakt am Rande, der Freund von ihm, der stand auch vor Gericht im Rahmen dieses Prozesses und zwar für einen Verstoß gegen das sogenannte Kriegswaffenkontrollgesetz.
Mhm.
Dem Freund konnte nämlich nachgewiesen werden, dass er das Maschinengewehr, das war eine Uzi, dass er das Maschinengewehr nach der Tat zerlegt und in der Kieler Förde versenkt hat.
Ah, krass. Mhm.
Genau.
Und wie hat man das gefunden, frage ich mich da.
Das ist eine gute Frage, die kann ich nicht beantworten. Aber was ich beantworten kann, die Frage, wo das Maschinengewehr hergekommen ist. Da hat der Freund angegeben, das hätte er selber zerlegt in seinem Vorgarten gefunden. Und dann hat er es halt wieder zusammengesetzt und halt den Zahnarzt gegeben.
Ja. hat man halt bei zwischenzeitlich, ne? Kommst du da vom Ultimate Headquarter nach Hause, hast du da eine zerlegte Uzi im Vorgarten, denkst du dir nicht draus, baust du zusammen und knallst jemanden ab. Und du konntest ja auch nicht anders, weil die lag dir halt schon da, da muss man es auch benutzen.
Ja, also sehr, sehr merkwürdig. Also gut, mein Vorgarten, der hat nur einen Quadratmeter, deswegen weiß nicht, ob da eine Uzi reinpasst. Das müsste eher so ein kleiner Strumpfhosen-Revolver oder so sein.
Kann auch sein, ja. Aber auch der erfüllt seinen Zweck.
Auch der erfüllt seinen Zweck, ja. Die zweite Waffe, also diese Handfeuerwaffe, mit der er dann den Elektriker erschossen hatte, die hatte der Täter dann bei sich, als der sich am Nachmittag desselben Tates bei der Polizei dafür gestellt hat.
Ach, ey, wie dumm kann man denn sein? Der hat seine Tatwaffe quasi dabei gehabt.
Gut, er hat sich, also was halt komisch ist, das Maschinengewehr hat der Freund verschwinden lassen. Aber kann natürlich sein, dass er erst gedacht hat, oh, das wollen wir hier mal vertuschen so. War ja ein smarter Mord hier in aller Öffentlichkeit, da mitten in der Straße am helllichten Tag. Da komme ich mit durch. Deswegen hier, Kumpel, so stelle ich mir das vor, kannst du mir helfen hier? Du hast die Waffe ja auch zusammengebaut, kannst du mir wieder auseinandernehmen? Und dann hat er vielleicht Gewissensbisse bekommen und dachte, oh, vielleicht war das doch jetzt nicht so optimal hier und sich dann gestellt oder so, keine Ahnung. Hat er auf jeden Fall gemacht. Was noch skurril ist, ist die Aussage der Frau, mit der er diese Affäre hatte. Die beschreibt, oder die hat vor Gericht den Täter nämlich als bis zur Selbstaufgabe empathisch und übertrieben hilfsbereit beschrieben.
Also so ein Daniel Obert halt.
Ist so ein, ja, so ein richtig netter Bursche, der halt aus vollem Herzen gibt und hilft. Und jetzt könnte es natürlich das auch der Grund sein, warum die Praxis nicht gelaufen ist. Wenn er da gratis Patienten behandelt hat oder so, dass deswegen da finanziell auch nicht so hingehauen hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Frau war extrem überrascht von der Tat. Konnte sich gar nicht vorstellen, dass ihr Lover da, dass der zu sowas fähig ist. Und er hat wahrscheinlich auch nichts mitgekriegt von der häuslichen Gewalt, die da stattgefunden hat. Also, oder er war in der Praxis ein völlig anderer Mensch, wer weiß, ne? Also sehr merkwürdig. Von der Persönlichkeit her, da haben wir eingangs das schon mal angeteasert. Also der war Jäger und erwiesenermaßen war der auch Waffenliebhaber. Mhm. Der kannte sich da aus. Und das gab als Beweismittel einen Brief, den im Vorfeld jemand geschrieben hat. Das war ein anonymer Brief an die Polizei, in dem schon über die Gewaltbereitschaft von diesem Zahnarzt berichtet wurde. Es stand in dem Brief auch, dass er angeblich im Keller der Zahnarztpraxis, da soll er angeblich eine Waffensammlung von 120 Waffen im Keller gehabt haben. Da gab es aber im Nachhinein, also die Polizei meinte, ja, die hätten sich nichts vorzuwerfen, die hätten alles überprüft, die hätten nichts gefunden zu dem Zeitpunkt. Weiterhin stand in diesem Schreiben, dass der Täter psychische Probleme gehabt hätte, eigentlich nicht fähig sei, da so einen Waffenschein zu haben und dass er auch als gewaltbereit gelte. Des Weiteren hat er in einer Justizvollzugsanstalt gearbeitet, als Zahnarzt nebenher.
Ich wollte gerade sagen.
Bitte?
Ich wollte gerade sagen, was hat der, wie viele Jobs hat er denn?
Ach so, ja, nee, der hat halt, also das habe ich schon öfter gehört, irgendjemand muss ja auch
in JVA,
dort zahnärztlich tätig sein und der hat da halt so einen Nebenjob gehabt und in dem Schreiben stand drin, dass er Patienten, die im Knast saßen und die, also die nicht deutsch waren, die hätte er schlechter behandelt und denen bewusst Schmerzen auch beigefügt. Und dass er so ein bisschen der rechten Zähne zuzuordnen sei. Das stand alles in diesem Schreiben drin.
Das ist ein ziemliches Arschloch, würde ich sagen.
Also es klingt nach einem ziemlichen Arschloch. Ne? Die Polizei sagt, die haben sich nichts vorzuwerfen. Man konnte das nicht voraussehen, dass da so etwas passiert. Die wären diesen Hinweisen da seriös Nachgang, hätten nichts gefunden. Was die außer Acht gelassen haben, ist so die Vorgeschichte der Gewalt. Die Ehefrau hat nämlich schon den Täter mehrfach vor Gericht gehabt, wegen häuslicher Gewalt und hatte sogar so eine, wie heißt das nochmal hier? Ah, genau, eine Gewaltschutzverfügung. Also der Zahnarzt durfte sich nicht auf 100 Meter seiner Frau nähern. Das war schon durch Gerichtsbeschluss durchgesetzt. Mhm. Und das hatte der erwiesenermaßen auch schon mehrfach missachtet. Also der hat diesen Gerichtsbeschluss verachtet und deswegen kam es dann da mehrfach auch zu Situationen, die dann auch bekannt waren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann waren die bei dieser Verfügungsbestätigung waren die noch verheiratet. Also die haben sich noch nicht scheiden lassen. Warum auch immer. Und als sie dann das zweite Mal den Scheidungswunsch an ihn rangetragen hatte, da hat er sie niedergeschlagen mit einem Faustschlag und hat sie schon mit Tritten an den Kopf auch schon bearbeitet. Und ich glaube, dass das zu dieser Gewaltschutzverfügung geführt hat. So habe ich das verstanden. War alles ein bisschen schwammig, aber so konnte ich das da herauslesen. Und auch noch spannend und ungeklärt, woher die Waffen letztendlich gekommen sind, also die für die Tat benutzt wurden. Diese Uzi, klar, die war im Garten, aber die Handfeuerwaffe, da gab es nicht mal eine Theorie. Und 4 Monate vor der Tat musste der Arzt nämlich aufgrund dieser Verstöße gegen diese Verfügungs- und Gewaltschutzverfügung, musste er seine ganzen Waffen, seinen Jagdschein, sogenannte Waffenbesitzkarten, die ihn da, also die dann wohl bedeuten, dass er gewisse Waffen besitzen darf, und der hatte sogar eine Waffenhandelslizenz, musste er alles abgeben aus diesem Grund. Deswegen konnte er eigentlich dort keine Waffen mehr haben. Also ganz, ganz merkwürdige Geschichte.
Absolut. Ich finde es auch krass, ich weiß, eine Waffenbesitzkarte füllt ja quasi auf, was du an Waffen besitzt. Bei Jägern ist es oft so, damit, wenn du unterwegs angehalten wirst und du hast eine Waffe im Kofferraum, dass du sagst, hey, Herr lieber Polizist, ich habe eine Waffe im Kofferraum, das ist meine Waffenbesitzkarte, mach dir keine Sorgen, das wird die Situation nicht anders ausgehen, ne?
Ja, also heftige, heftige Nummer, soll man dazu sagen. So, die Anklage lautete letztendlich auf dreifachen heimtückischen Mord aus niederen Beweggründen. Also Mord aus Rache, weil die Frau sich da trennt, ja, ist ein eindeutiger Fall. Und dennoch den Freund damit mit umbringen, weil der verraten hat, dass er ein Verhältnis mit seiner Mitarbeiterin hat. Also krasse Nummer. Die wollten dann das so ein bisschen abmildern und meinten, ja, so schlimm sei das ja alles gar nicht. Und das die wollten auf Totschlag plädieren und hat sich das Gericht nicht drauf eingelassen. Die haben ihn dann zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt, die aufgrund der Schwere der Tat aber auch nicht auf Bewährung früher ausgesetzt werden kann. Also der muss das ganze Ding komplett absitzen mit der Begründung, dass die Tat nachweislich länger geplant worden war. Die konnten nachweisen, dass er an den Ort, wo die Morde stattgefunden hat, dass er da vorher schon gewesen ist. Beispielsweise über einen GPS-Sender, den er seiner Frau ans Auto gehängt hat, um herauszufinden, wo die halt so unterwegs ist, ne? Und da hat er die schon über einige Zeit dann letztendlich gestalkt und ist so auch an dem Tag nach Dänischen Hagen gekommen und wusste, wo sie dann dort zu finden ist, ne? Und er hatte auch vor der Tat irgendwann noch eine Kamera bei der Haus von seiner Ex-Frau da eingebaut, mit der Begründung, er wolle sie damit schützen. Also ganz...
Ein bisschen
ganz
krank irgendwie. Auf jeden Fall ein toxic Zahnarzt.
Also super, super toxic und die Strafe absolut gerechtfertigt. Also der hat eine lebenslange Haftstrafe gekriegt. Okay. Ich glaube, lebenslang ist das 25 Jahre?
Kann sein, ja.
Also lebenslang ist nicht bis zum Lebensende. Ich meine, das ist 25 Jahre. Und wie gesagt, ohne diese Bewährungsmöglichkeit, weil dazu war das alles zu kaltblütig und zu stark vorbereitet. Und deswegen kam das so raus. Was schätzt du ein, was das für ein Typ gewesen sein muss? Was denkst du über den?
Es kommt ja immer darauf an, was du jetzt damit meinst. Also wie der zu den Patienten war, wie er zu der Frau war, wie er alleine war, was er alleine gedacht hat. Ich glaube, wie du schon sagst, er war seiner Frau gegenüber sehr gewaltbereit. Wird er in sich selbst auch sehr viel Wut gehabt haben. Sonst hätte er solche Taten nicht begangen. Aber kann ja sein, dass er zu seinen Patienten zum Beispiel ein ganz normaler, netter Zahnarzt war, ne? Weil der muss ja auch irgendwie seine Kohle verdient haben, der muss irgendwie an seine ganzen Waffen gekommen sein, die auch richtig Kohle kosten. Ich denke mal, der wird es in ein Doppelleben geführt haben, ne?
Ja, also so, wenn seine Mitarbeiter dann sagt, ja, das war so ein lieber Kerl, der so grenzenlos empathisch und hilfsbereit gewesen ist und ich weiß, wie er seine Praxis da über die Bühne kriegt, also schon so ein bisschen kontrovers. Ich kann natürlich das jetzt auch nur so anhand dessen beurteilen, was ich hier in Zeitungsartikeln im Internet da herausgefunden hat. Ich kannte den nicht, habe das nur hier über verschiedene Berichte dort recherchiert. Diese Berichte, die verlinke ich auch alle hier in den Shownotes dieser Folge, dass ihr da nochmal nachlesen könnt, was da im Einzelnen passiert ist, wenn es von Interesse ist. Nochmal eine Frage an dich, Miguel. Was schätzt du? Nee, anders. Oh, das ist doch blöd, sich da reinzusetzen. Also wenn du jetzt vor Gericht stehen würdest, wegen so einer Sache, wie würdest du dich vor Gericht verhalten? Wenn die das Urteil verkünden, was wird dann passieren?
Es ist schwierig, sich in so einen Mörder hineinzuversetzen, ne? Also das ist halt die Frage, ob er seine Schuld eingesteht und ob er sagt, jo, war ich, oder ob er sagt, nö, war ich nicht. Also ob er es überhaupt, ist ja halt die Frage, nimmt er die Schuld denn an? Also sagt er was?
Also er hat sich halt gestellt, also er hat danach, ist zur Polizei gegangen, hat gesagt, hier, er hat das und das gemacht. Das ist ja schon irgendwie, da ist er vielleicht nicht in Stufe 6, aber in Stufe 5 ist er dann ja schon.
Ja.
In Stufe 5 der Verantwortungsübernahme. Er war bei dem ganzen Gerichtsprozess war er passiv. Also er hat eigentlich nichts gesagt. Die Anwälte haben da gesprochen. Auch bei der Verkündigung des Urteils hat er keinerlei Regung gezeigt. Also wenn er psychisch krank war, hat er Medikamente?
Ja, weiß man nicht. Ne? Ich glaube, wenn man so eine Tat begeht, dass egal wie psychisch krank du bist, das macht ja auch irgendwie was mit dir. Ne? Das sind ja Bilder, die vergisst du niemals. Und vielleicht war er immer noch im Schockzustand oder er wollte sich nichts anmerken lassen oder vielleicht wollte er auch kein Schuldeingeständnis machen, hat gesagt, lass das die Anwälte machen. Aber in allen Fällen auf jeden Fall ein kranker Typ.
Also gar keine Frage. 4 Kinder hatten die übrigens zusammen. So einen Vater braucht keiner, ne? Oh, gruselig, gruselig. Oh ja, das war jetzt düster, ihr lieben Menschen da draußen. Crimes of Dentistry, Runde 2. Es kommt mehr. Wenn ihr jetzt schnell mehr haben wollt, weil ihr jetzt richtig angefixt seid, dann möchte ich euch noch eine kleine Podcast-Empfehlung ausgeben, und zwar für den Dentalwelt-Podcast. Miguel, erzähl kurz von deinem Projekt.
Ja, danke für die Empfehlung erstmal natürlich. Also mein erster Gast war Daniel. Wir haben jetzt hier heute eine Podcast-Episode für meinen und für seinen Podcast aufgenommen. Und in meinem Podcast geht es sehr intensiv um einen intensiven Fall. Da ratet ihr nicht, ob die Story echt oder gelogen ist. Wir arbeiten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sogar recherchiert Fakten hinaus, um eine Story aufzubauen, die immer einen dentalen Bezug haben und die auch oft dafür gesorgt haben, dass die Täter den Opfern zugeschrieben werden konnten und identifiziert werden konnten. Also es sind wirklich True-Crime-Fälle, die in der Dentalbranche passiert sind, und die Fakten dazu, die habe ich recherchiert und die findet ihr bei mir in den Shownotes. Und ja, wenn ihr euch das anhören möchtet, tut es gerne. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal ja weiter viel Spaß hier in deinem Podcast, Daniel. Ne? Also danke erstmal, dass ich da sein durfte.
Ja, bitte gerne. Dank dir für auch für deine tolle Hilfe. Ohne dich würde es den Podcast hier nicht geben. Du machst mir hier seit einem Jahr und mittlerweile 3 Monaten die Technik hier für meinen Podcast. Du bietest das auch für andere an. Also wenn ihr da draußen jetzt Bock habt, auch mal einen Podcast, egal ob zum Thema Crime oder Zahnpasta oder was auch immer ihr mit Dental zu tun hat, auf die Beine stellen wollt, Miguel ist für euch da. Tschüss ihr da draußen. Bis zum nächsten Mal bei Crimes of Dentistry.
Das war doch mal wieder super spannend. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast. Besuche mich auf Instagram, LinkedIn oder auf unserer Website zahnarzt-neugründung.de. Die Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Zu guter Letzt ein Dank an die Firma Ostomed Instrumente. Wenn nichts mehr geht, frag Ostomed.